The Future of Power, der Geopolitik-Podcast von Agora Strategy.
Herzlich willkommen zur 13. Folge unseres Podcasts The Future of Power, der Geopolitik-Podcast von Agora Strategy. Und das ist gleichzeitig auch die erste Folge in 2024. Und natürlich sprechen wir als erstes in diesem Jahr über das Superwahljahr 2024, insbesondere zu dem Thema Rise and Fall, die USA am Scheideweg. Und das tun wir mit einem der renommiertesten Experten auch zu den USA, und zwar der ehemalige deutsche Botschafter Dr. Peter Ammon. Lieber Peter, ganz herzlichen Dank. Schön, dass du heute hier bist.
Timo, vielen Dank für die Gelegenheit, hier zu sprechen.
Dann, bevor wir direkt ins Thema springen, noch einige Worte zu dir. Du warst lange Zeit Staatssekretär im Auswärtigen Amt. Du hast in dieser Rolle auch sowohl den damaligen Bundeskanzler Schröder als auch die Bundeskanzlerin Merkel insbesondere bei G7 und G8-Verhandlungen unterstützt. Und du warst auch deutscher Botschafter sowohl in Washington als auch in London und Paris und hast damit, glaube ich, wirklich die Spitzenpositionen im Auswärtigen Amt durchlaufen und sehr, sehr viel in deiner diplomatischen Karriere mitbekommen. Von Haus aus, und das würde nicht jeder erwarten, bist du Mathematiker und Physiker, hast dabei im Bereich Wirtschaftswissenschaften promoviert und warst auch längere Zeit als Abteilungsleiter im Auswärtigen Amt für den Bereich der Außenwirtschaft zuständig. Das heißt, insbesondere die Fragen von Unternehmen, regulatorische Themen kennst du durch und durch. Und das ist, glaube ich, auch mit das Thema von heute und mit Blick auf die USA eine der ganz wesentlichen Entscheidungen und Fragestellungen, vor der viele stehen. Insofern freue ich mich umso mehr, dass wir heute über die USA und die Wahlen in diesem Jahr diskutieren können. Jetzt sprechen wir heute speziell über die USA. Du sagst von dir selbst, du bist kein Freund von Pessimismus. Das, glaube ich, ist hilfreich, wenn man auf die jetzigen Wahlprognosen schaut und natürlich den Elefanten im Raum mit Donald Trump und seiner möglichen oder wahrscheinlichen Rückkehr auch an das amerikanische Präsidialamt. Das heißt, wenn du wirklich jetzt guckst auf die Entwicklung in den USA, du bist momentan noch vor Ort in den USA, wie schätzt du die Stimmung ein und aus deiner Sicht, wer gewinnt die US-Wahlen? Was bedeutet das für Europa? Was bedeutet das für Deutschland?
Also die Stimmung in Amerika ist momentan so, dass 2/3 der Amerikaner der Ansicht sind, dass das Land in die falsche Richtung geht. Das ist natürlich ein Alarmzeichen für Biden. Und wir haben noch über 9 Monate bis zur Wahl am 5. November. Und bis dahin kann natürlich eine Menge passieren. Aber man muss sagen, Stand heute gewinnt Trump die Wahl. Ein wesentlicher Punkt ist das amerikanische Wahlsystem, das anders ist als das deutsche. Wenn man zurückblickt, seit 2000 haben immer die Demokraten die Mehrheit der Stimmen in den Präsidentschaftswahlen bekommen. Trotzdem wurden republikanische Präsidenten wie Bush oder Trump am Ende gewählt. Es liegt daran, dass die entscheidenden Stimmen aus dem Wahlmännergremium kommen, das wiederum von den einzelnen Bundesstaaten bestückt wird. Und letztlich führt es darauf hinaus, dass es ungefähr 6 Staaten gibt, die als sogenannte Swing States über den Ausgang der Wahl entscheiden. Die Swing States wurden bei der letzten Wahl 2020 von Biden gewonnen. Und nach Umfragen in diesen Swing States heute gewinnt Trump 5 von den 6 Swing States. Das heißt also eine ziemlich sichere Führung für Trump. Das ist eigentlich sehr erstaunlich, weil die Wirtschaft hier im Lande wunderbare Zahlen hat im Verhältnis zu den Deutschen, also Wachstum von über 3%, keine Arbeitslosigkeit, niedrig, Inflation ist stärker gefallen als bei uns, liegt jetzt bei 3,4%. Das wird anscheinend alles nicht zur Kenntnis genommen. Was auch anders ist als in Deutschland, ist, dass die Wahlen nicht in der politischen Mitte gewonnen werden. Man kennt das so, dass man versucht, die Wähler der Gegenseite zu sich rüberzuziehen. In Amerika ist entscheidend, wer es schafft, die eigene Wählerschaft zu mobilisieren. Und das schafft Trump halt sehr gut. Die untergehende weiße Mittelklasse in Amerika leidet oder nimmt Anstoß an 3 Millionen illegalen Einwanderern pro Jahr, an einer stark gestiegenen Kriminalität. Und die Situation der weißen Mittelklasse, die, soweit sie nicht über einen Universitätsabschluss verfügt, hat sich in der Tat ökonomisch stark verschlechtert. Also hinzu kommt auch noch, dass Biden wahrscheinlich darunter leiden wird, dass er einige Kandidaten haben wird, die zwar keine Chance haben, die Wahl zu gewinnen, aber ihm Stimmen wegnehmen. Das ist eine grüne Kandidatin, Jill Stein, aber auch ein etwas seltsamer Abkömmling des Kennedy-Clans, ein Robert Kennedy. Das werden alles keine Wahlsieger sein, aber sie können entscheidende Stimmen von den Demokraten abziehen. Hinzu kommt auch, dass die Hispanics, die bislang eine sichere Bank für Biden waren, ebenso wie die Afroamerikaner, immer sozial konservativer werden und sich deswegen im großen Scharen von Biden abwenden. Also insofern meine Prognose, Stand heute, es kann natürlich immer noch viel passieren. Die beiden Kandidaten sind ja auch schon relativ alt. Aber ceteris paribus, die Wahl gewinnt Trump.
Wenn du sagst, die Wahlen werden gewonnen in der sozusagen Extreme, also wie stark man die eigenen Wähler motiviert und schafft das, die auch sozusagen wirklich wählen, ist das einer der Gründe, warum auch Nikki Haley nicht ernsthaft Donald Trump gefährlich werden kann, im Moment noch als Kandidatin der Republikaner?
Ja, also Nikki Haley, die ich persönlich ganz gut kenne, ist eine klassische republikanische Kandidatin. Was wir erlebt haben, ist, dass Trump praktisch einen Putsch gemacht hat und die republikanische Partei übernommen hat. Und Trump hat eigentlich mit den klassischen Republikanern gar nichts mehr zu tun. Das sind Freihändler, die wenig Staat wollen. Das ist ein inhaltlich großer Dissens. Nikki Haley hat meiner Ansicht nach keine Chance, Trump als Kandidat der Republikaner abzulösen. Es ist bemerkenswert, was Trump für ein Comeback hingelegt hat. Vor einem Jahr noch war Trump ziemlich hinten an. Jetzt ist er mit einem gewaltigen Vorsprung vor allen anderen Kandidaten, auch vor Nikki Haley. Und die Erklärung dafür hier ist allgemein, dass man Anstoß genommen hat an der juristischen Verfolgung von Trump. Also die vielen Prozesse, die er am Hals hat, ich glaube, es sind über 90 und 4 große Strafverfahren, die ihn im besten oder schlechtesten Fall 20 Jahre Haft einbringen können, haben dazu geführt, dass die Leute sich praktisch mit ihm solidarisieren und sagen, das System ist gegen uns, dem einfachen weißen Mann. Also die Justiz ist nur was für Reiche. Und hier wird also jemand, der sich wehren kann, weil er reich, selber reich ist, wird dann vorgeführt. Und deswegen hat er meine Sympathie. Das ist so ein bisschen die Stimmung bei den Wählern.
Also es ist ja wirklich erstaunlich, dass die USA wirtschaftlich wieder auf einem guten Weg sind, erfolgreich sind, dass die Arbeitslosigkeit in den USA auch nicht besonders drückend ist, die Inflationsrate sich ganz positiv entwickelt. Wie kann es sein, dass diese ganzen positiven Entwicklungen, sei es jetzt dahingestellt, ob sie von den Demokraten in der jetzigen Regierung mitbegründet, begünstigt, verursacht worden sind, aber dass davon kaum Biden zu profitieren scheint?
Ja, das ist wohl die Frage, die sich Biden selber stellt. Und er hat auch angekündigt, dass er dieses Thema jetzt in den nächsten Monaten ins Zentrum seines Wahlkampfs stellen wird. Aber ich kenne ja hier viele Leute, die mir sagen, sie wählen Trump, weil die Lebenshaltungskosten heute 20% höher sind als vor Corona. Nun ist das erstmal ein Trend, der jetzt vorbei ist. Die Inflation ist stark abgesunken. Aber man vergleicht halt den Benzinpreis, den Preis für einen Warenkorb beim Einkaufen und sagt, alles ist viel teurer geworden und wir haben auch mit unseren Einkommen da nicht Schritt halten können. Die Zinsen sind hoch. Es ist für Familien schwierig, jetzt ein Haus auf Kredit zu kaufen, wie das hier üblich ist. Insofern ist eine allgemeine Missstimmung. Ob es gelingt, diese Missstimmung aufzuhellen, sei dahingestellt, aber das ist sicher die einzige Chance, die Biden jetzt noch hat.
Wenn wir vielleicht noch kurz bei dem Thema US-Innenpolitik bleiben, angenommen, du würdest jetzt in das Wahlkampfteam von Joe Biden mit reinspringen, was wäre denn deinen Rat, auch mit dem Blick von außen auf die USA, wie man es überhaupt noch schaffen kann, gerade auch in diesen Swing States, wo die Republikaner gerade die Nase vorn haben, möglicherweise überhaupt einen Effekt zu erzielen und noch die Demokraten wieder voranzubringen. Ist das auch ein Thema, wo Deutschland Europa unterstützen kann oder ist das nicht hilfreich?
Also die Außenpolitik spielt eigentlich kaum eine Rolle, mit vielleicht einer kleinen Ausnahme, das ist der Gaza-Krieg. Der hat sich jetzt auf der linken Seite der demokratischen Wählerschaft eine erstaunliche Kritikbereitschaft an Israel gezeigt. Also wenn Biden muss da irgendwo jetzt zwischen zwei unmöglichen Polen hin und her manövrieren. Er muss Israel natürlich unterstützen, das ist klar. Er kann aber auch nicht bedingungslos unterstützen, weil er dann Kritik an einem bestimmten Teil seiner Wählerschaft sich einhandelt. Das ist also ein fast unlösbares Problem für ihn. Sonst kann die Außenpolitik eigentlich nichts beitragen. Was er macht, ich würde ihm das empfehlen, das zu tun, was er macht, nämlich seine wirtschaftlichen guten Daten nach vorne zu stellen. Und auch zu versuchen, diese 3 Millionen illegale Einwanderer, die momentan über die Grenze strömen, das ist viel mehr als früher, dagegen was zu tun. Das versucht er auch. Es liegt ein Gesetz im Kongress. Und Trump hat nun wirklich bemerkenswerterweise seine Anhänger im Kongress aufgefordert oder gezwungen, sich dagegen zu stellen, also gegen eine Beschränkung der Einwanderung, weil Trump gerne dieses Thema am Kochen halten möchte.
Okay, spannend. Wenn wir jetzt aber den Blick von außen auf die USA wagen und sagen, okay, Biden ist sozusagen ein letzter großer Transatlantiker, der momentan noch als Präsident im Weißen Haus sitzt. Trump kommt zurück, er hat angekündigt, dass er sehr viele Leute auswechseln möchte, dass er seine Politik umsetzen will, dass es America First seine Strategie ist. Was heißt es denn im Umkehrschluss auch für Europa? Was heißt es für Deutschland? Und machen wir gerade das, was erforderlich ist, um uns darauf einzustellen?
Ja, also ich glaube, wir müssen uns von Illusionen trennen. Und letzten Endes ist dies ein Trend, der sogar bei einer weiteren Regierung Biden vielleicht etwas langsamer, aber doch unaufhaltsam auf uns kommt. Man kann nicht als jetzt würde ich sagen, als Deutscher oder Europäer jetzt sagen, wir machen hier ein Konzept und legen uns das in die Schublade für den Fall, dass Trump gewinnt. Es ist ziemlich klar, dass Amerika sich von den Konflikten in der Welt lösen will. Die Rolle des Weltpolizisten ist unbeliebt, undankbar, wie Sie finden. Und sie werden versuchen, andere dazu zu bringen, diese Lasten zu tragen. Also dem werden wir ausgesetzt werden. Der Gedanke des America First, es geht auch über Trump hinaus. Wir werden sehen, dass die Zeit des Freihandels, des globalen Freihandels eigentlich vorbei ist. Und dass an dessen Stelle regionale Handelsbeziehungen treten werden, wobei man natürlich, Amerika ist jetzt gerade der deutsche größte Handelspartner geworden, hat China abgehängt, aber trotzdem werden wir gerade in vielen Sektoren harte Verhandlungen mit den Amerikanern haben. Und wir haben leider die Chance verpasst, vor 10 Jahren ein Freihandelsabkommen, ein TTIP abzuschließen. Das ist nicht mehr drin.
Und sind wir alle schon aufgeweckt worden in Europa, auch sowohl in Unternehmen als in der Politik? Oder hast du das Gefühl, man versucht das Unvermeidbare eigentlich zu ignorieren?
Ja, ich glaube, man ist ratlos, nicht? Und wie gesagt, ich glaube, es gibt auch nicht eben jetzt das eine Rezept, um damit umzugehen. Ich glaube, wir brauchen auch in Europa und Deutschland eine mentale Zeitenwende, nicht? Die Zeitenwende muss davon ausgehen, dass ein Präsident Trump eigentlich keine Kriege führt. Das scheint ihm irgendwie nicht zu liegen, sondern er macht Deals und er wird uns damit zu einer neuen Realpolitik zwingen. Also die Deutschen brauchen damit nicht jetzt dagegen zu stellen. Unsere Außenpolitik ist eigentlich eine wertegetriebene Außenpolitik. Ich glaube, das wäre ein falscher Gegensatz. Es wird eine neue Form der Transaktionalität in die Handelsbeziehungen kommen und auch in die politischen Beziehungen kommen, auf die wir uns zwangsläufig einstellen müssen und ähnlich reagieren müssen. Also für die Unternehmen kann ich nur sagen, der amerikanische Markt bleibt nach wie vor sehr wichtig. Ist eine große Quelle für die USA, sind eine große Quelle von Technologie und wir werden darauf nicht verzichten können. Aber es wird viel dringender für die Unternehmen werden, sich, wenn sie nach USA gehen, wenn sie mit den Amerikanern Handel treiben, dass sie sich exzellent vorbereiten und eine genaue Analyse des Umfelds vornehmen. Und das ist das eine. Und das zweite ist natürlich, dass politische, geostrategische Überlegungen viel, viel relevanter werden für die Unternehmen. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass die Amerikaner, um ausländischen Einfluss auszuüben, zum Beispiel ihre Finanzpolitik zu einer Waffe geschmiedet haben. Das lief unter der schönen Überschrift Weaponization of Finance Policy. Und das war sehr erfolgreich. Dieser Gedanke ist jetzt fortgeführt worden unter dem Schlagwort Weaponization of Everything. Das heißt, alles, was die Amerikaner an Stellschrauben haben im Bereich Regulierung, kann als Waffe eingesetzt werden gegen Konkurrenten, gegen uns, und wir werden entsprechend reagieren müssen. Das ist aber nicht mit groben Konzepten zu beantworten. Das erfordert viel Kenntnis im Einzelfall und natürlich große Genauigkeit.
Zeigt aber wirklich, es ist ein neues Umfeld, insbesondere auch für Firmen, wenn man sich international erfolgreich aufstellen möchte. Spielt es da aus seiner Sicht wirklich auch eine entscheidende Rolle, in welche Bundesstaaten einzelne Unternehmen auch gehen? Oder
ja,
also
sicher,
nicht
die
republikanisch?
Bundesstaaten waren vorher unterschiedlich, nicht? Es gab die Rights to Work State, die anders als es eigentlich vom Namen her klingt, Staaten mit geringem gewerkschaftlichen Einfluss waren. Da sind ja die meisten deutschen Investitionen der großen Automobilhersteller zum Beispiel hingelaufen. Es wird für deutsche Investoren wichtig sein, zu beobachten, welche Farben diese Bundesstaaten, politische Farben diese Bundesstaaten haben. Also was ein Trend ist, der neu ist, ist, dass die Staaten einfarbig werden, einfarbig politisch werden. Das heißt, sie haben Staaten, da ist die Regierung republikanisch, da ist der Gerichtshof republikanisch, da ist das Parlament mehrheitlich republikanisch. Alle Macht Strukturen sind von dieser einen politischen Farbe. Entsprechend sind diese Staaten auch sehr viel anders als, sagen wir, demokratische Staaten. Der Unterschied zwischen republikanischen und demokratischen Staaten wird größer. Deswegen wird auch die Regulierung in diesen Staaten unterschiedlich sein. Ein Beispiel ist, Kalifornien ist genauso weit gegangen wie die EU, hat gesagt, Verbrennerautos sollen ab 2035 verboten werden. Das ist hier in einem republikanischen Staat, wo ich jetzt gerade sitze, wäre das ein Volksaufstand.
Okay. Also das heißt, klar, die Bundesstaaten sind untereinander wirtschaftlich eng verknüpft, aber gleichzeitig politisch gesehen und mit der Binnenmigration in den USA beispielsweise auch verstärkt sich eigentlich genau dieser Trend in den nächsten Jahren.
Sie wachsen auseinander, ja.
Jetzt ist natürlich die USA Sicherheitsgarant für Europa, insbesondere in der NATO und durch die nukleare Abschreckung der USA. Das ist eine sehr delikate Frage, eine, über die auch die Politik anfängt nachzudenken. Wie bewertest du dieses Thema auch verbunden mit dem Aspekt, dass Frankreich in der Vergangenheit mehrfach schon angeboten hat, auch seine Nuklearwaffen für Europa zur Verfügung zu stellen? Die Debatte wird auch gerade im Europaparlament wieder fleißiger belebt. Kann das ein Weg sein? Muss man sich ernsthaft Gedanken machen, dass die USA aus der NATO austreten? Und wie bewertest du dieses Sicherheitsthema aus deiner Perspektive?
Also Trump ist kein Freund der NATO, da sie aus seiner Sicht den Amerikanern einseitige Verpflichtungen, Lasten auferlegt, ohne eine angemessene Gegenleistung der anderen Seite. Deswegen hat er ja auch schon den Artikel 5, den Beistandsartikel, in Frage gezogen. Ich glaube, der EU-Kommissar Breton hat neulich berichtet aus irgendeinem Gespräch vor ein paar Jahren, als Trump Präsident war, dass er gesagt hat, macht euch keine Hoffnung, dass wir hier an eurer Seite euch verteidigen werden, wenn ihr angegriffen werdet. Aber ich glaube nicht, dass Trump aus der NATO zumindest so schnell austreten wird, denn aus seiner Sicht, ich versuche mich jetzt in seine Fußstapfen zu bewegen, würde ihn das nur politisches Kapital im Kongress kosten. Er hat schon sein Ziel erreicht, wenn er einfach das Vertrauen in die amerikanische Sicherheitsgarantie erschüttert. Und ich glaube, dass er hier planvoll vorgehen wird und mit dieser Sicherheitsgarantie spielen wird und sagen, also pass auf, die amerikanische Sicherheitsgarantie gibt es nur, wenn ihr eine Reihe von Konzessionen uns Amerikaner gegenüber macht. Von diesen Konzessionen war bislang immer das 2%-Ziel genannt worden, aber ich glaube nicht, dass es dabei stehen bleibt. Konzessionen kann man sicher im Bereich der finanziellen Beiträge für alles Mögliche sich vorstellen oder auch die Übernahme von Aufgaben im sicherheitspolitischen Bereich, die Amerikaner loswerden wollen. Also da kann man sich alles Mögliche an Forderungen vorstellen, die Trump aushandeln wird. Was die französische Atombombe angeht, so muss ich sagen, ist das kein neuer Gedanke. Also ich persönlich glaube, dass der General de Gaulle recht hatte, als er mal vor vielen, vielen Jahren sagte, le nucléaire ne se partage pas, also man kann den nuklearen Abzugshebel nicht mit anderen Leuten teilen. Ich habe da auch ein gewisses Misstrauen gegenüber dem, was möglich ist. Man kann sicher auf dem Papier eine nukleare Teilhabe anbieten, aber eine tatsächliche Teilnahme, also ein Finger am Abzug, wird man sicher nicht mit uns teilen. Und deswegen würde ich auch empfehlen, diese Diskussion mit großer Vorsicht nur zu führen.
Okay. Spannend. Also auf Europa kommen harte Zeiten zu, was die Sicherheitspolitik angeht, mit mehr Verantwortung. Es liegt nahe, natürlich darüber nachzudenken, was bedeutet das denn für die Ukraine, die immer nach wie vor sich in dem russischen Angriffskrieg erwehren muss, seit mittlerweile 2 Jahren schon nahezu fast. Wird Trump den Deal mit Putin machen, mit dem er sich auch menschlich nahe zu sein scheint, oder ist das noch nicht unmittelbar bevorstehend?
Also sagen, alle Sentimentalitäten kann man einfach aus der Gleichung rausstreichen. Trump macht Deals und ich finde, in Deutschland ist es gar nicht so richtig bemerkt worden, wie er den Krieg in Afghanistan beendet hat. Er hat gesagt, der Krieg in Afghanistan ist verloren. Und wir haben keine Lust mehr, da Geld und Blut zu opfern. Also mache ich einen Deal direkt mit den Taliban über die Köpfe der afghanischen Regierung Ashraf Ghani hinweg. Und das ist auch so passiert. Ausbaden musste die hässlichen Szenen danach der Präsident Biden. Aber ich kann mir vorstellen, dass er, und er hat es ja auch schon angekündigt, dass er den Krieg in der Ukraine an einem Tag beenden kann. Sicher ein bisschen großspurig, aber er wird die Ukraine unter Druck setzen können, indem er einfach die Lieferung mit Waffen reduziert oder einstellt. Und er kann dieses Pfand hochhalten und kann das Putin entgegenstellen. Dann sagt Putin, du hast die Chance, den Krieg, der auch für dich teuer ist, zu beenden mit bestimmten territorialen Zugeständnissen, zu denen ich die Ukraine zwingen werde. Sowas kann ich mir vorstellen. Also er verkauft unter Umständen die Ukraine. Er kann Kiew verkaufen und steht als Friedensfürst da. Das wäre jetzt ist natürlich eine Spekulation von mir, aber ich würde sie nicht ausschließen. Ich glaube übrigens, das Gleiche kann passieren mit Taiwan. Es gibt keine Sicherheitsgarantie der Amerikaner für Taiwan. Das muss man auch wissen. Genauso wenig, wie es eine Sicherheitsgarantie für die Ukraine gibt, momentan jedenfalls. Und er wird mit den Chinesen behandeln und wird sehen, was für einen Preis er bekommt. Er ist der Meister des Deals. So hat er sich ja auch, glaube ich, schon selber ein paar Mal bezeichnet und ein Buch darüber schreiben lassen.
Jetzt waren wir bei der Ukraine und bei Russland, du hast China gerade schon genannt. Das einzige oder eins der wenigen Themen, bei denen die Demokraten zumindest in weiten Teilen mit den Republikanern übereinstimmen zu scheinen, ist die große strategische Rivalität mit China, auch die Herausforderung, die das für die USA bedeutet. Taiwan ist einer der natürlich Schlüsselaspekte in dieser Beziehung, aber sie geht sehr viel weiter über diverseste Bereiche. Du hast von der Weaponization of the Economy gesprochen. Das ist natürlich insbesondere im Hinblick auf China ist das der Fall. China hat gleichzeitig, glaube ich, seit Amtsantritt Bidens die Hälfte seiner US-amerikanischen Staatsanleihen verkauft. Also die kappelt sich financially. Wie siehst du unter Trump diese Ja, diese weitere Entwicklung der USA mit Blick auf China oder sollte Trump nicht gewinnen, gibt es überhaupt einen Unterschied, wenn die Demokraten erweitert wieder an der Macht sind in der China-Politik oder ist das wirklich Konsens in der amerikanischen Demokratie?
Nun gut, also die Amerikaner sind sozusagen die Status-Quo-Macht, die von einem aufsteigenden China herausgefordert wird. Nicht? Insofern ist die Initiative sicher zunächst mal bei China in der Situation. Aber ich glaube halt, dass Trump versuchen wird, das wäre meine Prognose, einen militärischen Konflikt im Pazifik zu vermeiden, weil er teuer wäre und nichts einbrächte. Er wird eher versuchen, den Druck auf China wirtschaftlich, wie du schon gesagt hast, zu erhöhen. Und das kann er am besten dadurch machen, dass er andere die Zeche zahlen lässt, in dem Fall also Europa, nicht? Also er wird Europa unter Druck setzen, wirtschaftlichen Druck auf China auszuüben, sei es, dass wir unseren Markt nicht mehr so öffnen wie bislang, sei es, dass wir bestimmte Technologien nicht nach China liefern. Also andere sollen den Preis zahlen. Das wäre eine typische Trump-Reaktion. Andere sollen einen Preis für seinen Erfolg zahlen. Und wir werden natürlich dann sehr, sehr klug reagieren müssen. Ich denke, das chinesische Interesse wiederum in der ganzen Situation wird sein, Europa und Amerika so weit wie möglich zu spalten. Also da müssen wir sehr, sehr vorsichtig und sehr klug reagieren und vor allem dürfen wir uns keine Illusionen über die Motive der Akteure machen.
Technologie ist, glaube ich, eins der Kernthemen, du hast das gerade angesprochen, eins der Kernthemen, dem sich auch strategischer Wettbewerb vollzieht. Das ist sowohl im Bereich künstliche Intelligenz, Kommunikationstechnologie, als auch bei neueren Bereichen wie Weltraum, Kommunikation, Weltraumtechnik im Allgemeinen. Und siehst du die USA weiter da als Spitzenreiter? Kann Europa da noch aufholen oder befindet sich auch dieser Bereich wirklich vor allen Dingen in der strategischen Rivalität zwischen China und den USA, die einfach mehr investieren, die weiter in diese Bereiche gehen, die schneller, flexibler, effektiver sind?
Also wenn wir auf die letzten Jahre zurückschauen, dann sind eigentlich die technologischen Fortschritte alle aus USA gekommen, nicht? Also von Elon Musks Internet Starlink über seine wiederverwendbaren Raketen, über die Social Media. Die Amerikaner haben einen First Mover Advantage bei allem, was sie tun. Und ich denke auch, sie werden das behalten, denn sie sind ein Land, das wie kein anderes die technische Intelligenz der Welt anzieht. Und sie sind auch in der Lage, diese mit Venture Capital auszustatten, sodass diese neuen Ideen sich da verwirklichen lassen. Sie sind absolut führend in der globalen Militärtechnologie. Und die verändert sich ja momentan auch sehr stark. Ich glaube auch, dass die Amerikaner, die momentan dabei sind, die Erfahrungen in der Ukraine auszuwerten und zu sehen, was hat denn da eigentlich den großen Unterschied ausgemacht. Und sehr viel des Unterschieds liegt halt im Bereich von künstlicher Intelligenz, Drohnen und elektronischer Kriegsführung, Aufklärung natürlich auch, Kommunikation in Kriegsgebieten. Also das sind alles Dinge, wo die Amerikaner sehr gut sind und bleiben werden. Es gibt die DARPA, das ist eine staatliche Förderung von Militärtechnologie, die neben der NASA halt die ganz großen Projekte fördert. Wir sind da höchstens ein Fast Follower, nicht? Also ich sehe nicht, dass wir in irgendeiner Weise da an die Spitze geraten können. Wir sind Nischen. Europa ist ein Nischenanbieter. Und diese Nischen werden wir halt im wirtschaftlichen Bereich versuchen zu verteidigen. Das Problem innerhalb der USA wird sein, dass diese Technologieführer natürliche Monopole bilden können. Und die sind halt so stark, ich denke jetzt an Google und an andere, dass man sich schon Gedanken machen muss, ob diese Monopole nicht missbraucht werden. Und es wird oft der Vergleich gezogen zu Roosevelt, der Anfang des 20. Jahrhunderts die damals dominierenden Monopole, nämlich das amerikanische Eisenbahnwesen oder auch die Öl- und Gasindustrie, zerschlagen hat. Da hatten sich Monopole gebildet, die dann den Wettbewerb ausgehöhlt haben, unterbunden haben und da hat man gegen die Monopole vorgegangen. Das würde übrigens Trump vielleicht gar nicht mal so schlecht passen, denn Trump ist kein Freund an der Westküste ansässigen Hightech-Kapitalisten. Die einzigen Ausnahmen sind, glaube ich, der Peter Thiel, von der PayPal gegründet hat, und Elon Musk. Sonst sind das alles Leute, die die Gegenseite auch finanziert haben. Und Trump ist da sicher sehr vorsichtig, dass diese Leute nicht zu mächtig werden. Also insofern kann man sich vorstellen, dass er gegen die Dominanz dieser Tech-Monopole irgendwann mal vorgehen wird.
Ja, okay, spannend. Jetzt haben wir über die Ukraine und Russland gesprochen. Wir haben gerade über China diskutiert. Eines der großen Themen, natürlich auch in der amerikanischen Politik, ist der Gaza-Krieg und der Angriff der Hamas auf Israel, die israelische Reaktion. Es gibt eine große Verbundenheit zwischen den USA und Israel. Es gibt natürlich auch eine große jüdische Community innerhalb der USA. Gleichzeitig hat man gemerkt, und ich glaube, das war auch überraschend, sowohl für die US-Politik als auch für Europa selbst, dass gerade linke Eliten auch an den Universitäten sich sehr stark von Israel distanziert haben. Und Biden in dieser Spagatrolle ist, die du vorher beschrieben hast. Wie sieht denn diese Politik für die oder die Situation für die Republikaner aus? Ist Trump auch in so einem ähnlichen Spagat oder kann er sich da anders positionieren? Was würde das für den mittleren Nahen Osten bedeuten, der an vielen Ecken gerade so ein bisschen sich entflammt, um es vorsichtig auszudrücken?
Tja, also Trump hat, glaube ich, die Situation genossen, indem er gesehen hat, dass sein Konkurrent Biden da in so eine schwierige Spagatposition gekommen ist. Und er hat sich zurückgehalten mit allen Äußerungen. Er tut nichts, um da Biden diese Situation zu erleichtern. Insofern hat er nicht angekündigt, was er machen wird in diesem Konflikt. So wie ich ihn einschätze, würde er natürlich versuchen, die Last Amerikas im Mittleren Osten auf andere Schultern zu legen. Also er wird versuchen, dass regionale Mächte, ich sage mal Saudi-Arabien oder vielleicht auch Ägypten, da eine stärkere Verantwortung, das schöne Wort da, zu übernehmen, also eine Regionalmachtposition übernehmen, sodass die Amerikaner sich zurückziehen können und Kosten sparen können. Ich glaube, das ist ein Gedanke, der bei ihm eine Rolle spielen wird. Auf der anderen Seite, er ist natürlich Israel stark verbunden, ich glaube sowohl persönlich wie auch durch einen wesentlichen Teil seiner Wählerschaft. Das sind die evangelikalen Christen im Süden der USA, die Trump auch deswegen wählen, weil er in der Vergangenheit gewählt haben, weil er eine uneingeschränkte positive Unterstützung für Israel hatte. Also er wird auch da ein gewisses Problem haben. Ich denke, er wird es dadurch versuchen zu lösen, dass er andere die Last tragen lässt. Wenn man sich auf den gegenwärtigen Konflikt schaut, dann muss man natürlich sagen, Iran ist der böse Bube in diesem Konflikt. Iran ist derjenige, der von dem, was da passiert, profitiert. Und Iran ist sicher ein Fall, wo er zunächst mal mit einem maximalen ökonomischen Druck darauf reagieren wird, was er schon mal getan hat in seiner ersten Präsidentschaft. Ob er dann nachher am Ende irgendwie einen Deal mit den Iranern macht, weiß man nicht. Zuzutrauen wäre es ihm, aber zunächst mal werden wir eine Phase maximalen Drucks auf Iran erleben, was auch bedeuten wird, dass wir unter den Druck geraten, ebenfalls mit dem Iran keine Geschäfte zu machen.
Wenn wir davon ausgehend nochmal auf die amerikanische Innenpolitik schauen und gerade auch auf die Rolle von Trump, der mit seinen Gerichtsprozessen, du hast es vorher schon einmal angesprochen, natürlich durchaus trotz aller erneuten Berühmtheit unter Druck steht. Vielleicht wäre es für ihn persönlich auch naheliegend, den Versuch zu wagen, eine weitere Amtszeit noch nach seiner zweiten Amtszeit, sofern er gewählt wird, anzugehen. Was wäre dafür erforderlich aus seiner Sicht? Wer wäre auch dann ein geeigneter Kandidat, eine geeignete Kandidatin für die Vizepräsidentschaft? Und verändert sich dadurch auch das, und hier kommt der Schulterschluss wieder zum Globalen, verändert sich dadurch auch das Gleichgewicht von Autokratien und Demokratien auf globaler Ebene? Also führt Trump letztendlich die USA weg von der freiheitlichen Demokratie, die sie ist?
Ja, ich glaube auch, die Diskussion in Deutschland über Trump hat sich zu sehr auf die Person und die Schwächen seiner Person fokussiert. Man muss einfach mal sehen, was bedeutet das, ist, was jetzt wahrscheinlich in den USA passieren wird, für die Demokratie in den USA. Und wesentlich ist, dass Trump wahrscheinlich eine Mehrheit im Senat bekommen wird. Das liegt nicht an Trump, sondern das liegt daran, es werden immer ein Drittel der Senatssitze alle 2 Jahre neu gewählt. Und die zufällig jetzt zur Wahl anstehenden Senatssitze sind alle so wackelig, dass die Demokraten größere Schwierigkeiten haben, sie nicht zu verteidigen als die Republikaner. Sprich, eine republikanische Mehrheit im Senat ist wahrscheinlich. Was ihm übrigens auch dann die Möglichkeit gibt, alle Schaltstellen der Macht in Amerika mit seinen Gefolgsleuten zu besetzen. Dafür braucht er ja die Zustimmung des Senats. Übrigens, die Zahlen, die ich jetzt gerade gesehen habe, sind astronomisch. Also sonst in normalen Präsidentschaftswechseln werden ungefähr 4.000 Personen ausgetauscht. Jetzt ist die Rede davon, dass 50.000 Personen ausgewechselt werden in der gesamten amerikanischen Administration, von oben bis unten mit absoluten Trump-Anhängern. Und das würde natürlich bedeuten, dass sich sehr viel verändert in den USA. Nicht? Also wie gesagt, die Mehrheit im Kongress ist schon republikanisch. Wahrscheinlich wird er die halten. Dann hat er den Supreme Court rein republikanisch momentan. Das verändert sich auch nicht. Er wird in der Zentralbank jemanden ernennen, der Gefolgsmann oder Frau ist. Und dann wird er natürlich alle Institutionen der Macht, ich denke vor allem an das Militär, mit Leuten besetzen, die ihm absolut ergeben sind, sodass wir da eine unglaubliche Konzentration von Macht haben werden, wie wir sie in der Vergangenheit nie gesehen haben. Also dieses Balance of Power, das ein Kernelement der amerikanischen Demokratie ist, geht wahrscheinlich verloren.
Also das ist wirklich sehr, sehr einschneidend. Also nicht nur eine Wahl, sondern wirklich eine große Schicksalswahl für die USA. Lässt sich das, sofern es denn so kommt, mit der Trump-Wahl überhaupt dann rückgängig machen? Oder ist das jetzt wirklich eine Richtung für das nächste Jahrzehnt oder darüber hinaus, die eingeschlagen wird, die sich fast nicht mehr so leicht revidieren lässt?
Ich glaube, der Trend geht über die Person Trump hinaus. Nicht? Trump ist natürlich ein bunter Vogel, der dann alle möglichen Kommentare auf sich zieht. Aber der Trend im Land ist schon so, dass autoritäre Systeme irgendwo sympathischer wirken. Und nochmal zu deiner Frage, müssen wir vielleicht sogar auf eine dritte Amtszeit Trumps hoffen oder fürchten? Das wäre natürlich eine Verfassungsänderung, die dann notwendig würde. Und da stellt man sich die Frage, ob er da wirklich die nötige Mehrheit im Senat für bekäme. Aber wenn man sich in die Schuhe von Trump stellt, gedanklich, dann muss man ja sagen, von jetzt droht ihm eine 20-jährige Gefängnisstrafe. Das heißt, er ist jetzt, ich glaube, 79. Das ist ja praktisch eine Todesstrafe. Und wenn er will, dass in 4 Jahren, wenn er dann seine Immunität wieder verliert, dass er dann nicht wieder so mit sowas konfrontiert wird, müsste er eigentlich aus eigenem Interesse versuchen, eine dritte Amtszeit anzustreben. Insofern nehme ich an, dass wir da viel Kreativität erleben werden auf seiner Seite.
Kreativität ist ein spannendes Stichwort. Jetzt kommen wir zum Abschluss dieser Folge. Und am Anfang hatte ich dich zitiert, dass du eben sagst, du bist kein Pessimist. Gibt es denn einen Punkt, wenn du jetzt auf die Wahlen in den USA schaust oder auch grundsätzlich auf die Verschiebungen, die sich in diesem Jahr andeuten, also über die Hälfte der Weltbevölkerung wird in diesem Jahr wählen, in den verschiedensten Ländern, große, kleine Länder, also es ist ein einschneidender Wandel in den internationalen Beziehungen. Wenn du darauf schaust und gibt es was Positives, was du dem abgewinnen kannst? Ist es ein Weckruf für Deutschland und Europa, mehr Verantwortung zu übernehmen, oder wird das Politische unwichtiger, das Wirtschaftliche wichtiger, sodass man andere Verbindungen in die USA knüpfen muss? Was kannst du dir vorstellen? Was ziehst du da für dich raus?
Also, dass wir mehr Verantwortung in der Welt übernehmen werden, das glaube ich überhaupt nicht. Dazu sind wir nicht in der Lage. Also, ich sage es mal in der Härte, weil ich das jetzt sagen kann, nachdem ich keine offizielle Rolle mehr habe. Aber Ich glaube, was sich ändern wird bei uns, ist, dass wir uns einfach gezwungen werden zu einer neuen Realpolitik, zu einer Politik, die weniger von hehren Zielen getragen wird, als von dem puren Überlebensinstinkt, zentrale Interessen zu retten. Insofern denke ich, wird sich das ganze, der ganze Ansatz in der Außenpolitik wird auf den Prüfstand kommen müssen. Nicht, weil ich das gut finde, sondern ich glaube, man wird uns dazu zwingen. Und was die Unternehmen angeht, wie gesagt, da ist ganz klar, dass in einer Welt, in der die Regierungen viel mehr durch Regulierung und andere Dinge auf das Wirtschaftsgeschehen einwirken, wird es viel wichtiger, dass man eine Analyse dieses politischen Umfelds berücksichtigt bei Unternehmensentscheidungen. Ich habe ja in Amerika erlebt, wie deutsche Unternehmen untergegangen sind. Und die Zahlen sind eigentlich auch, finde ich, kaum zur Kenntnis genommen. Amerika ist ein Dinosaurierfriedhof von deutschen Großinvestitionen. Das fängt an mit Daimler Chrysler. Wenn ich mich an Erinnerung mich nicht täusche, haben die damals 40 Milliarden verloren. VW hat jetzt 20 Milliarden Dollar in dem Dieselskandal verloren. Liegt dann auch an dem amerikanischen Rechtssystem, was unglaublich teuer werden kann. Ich habe erlebt in meiner Zeit, wie ThyssenKrupp sein Amerika-Abenteuer mit, ich glaube, 5 Milliarden bezahlt hat. Dann haben wir Bayer, die Monsanto für, ich glaube, 50 Milliarden gekauft haben. Und jetzt ist das ganze Unternehmen nur noch so 35 Milliarden Euro wert. Das heißt, sie haben nicht nur alles verloren, sie haben mehr als den Einsatz, den sie gespielt haben, verloren. Es gibt so eine ganze lange Reihe von großen Fehlentscheidungen, die meiner Ansicht nach alle darauf zurückzuführen sind, dass die Unternehmen sich Illusionen gemacht haben über die USA. Und so sehr ich empfehle, dass man mit den USA Wirtschaftsbeziehungen unterhält und durch Investitionen und Technologiekooperationen sich da engagiert, so sehr warne ich davor, diese Due Diligence zu vernachlässigen. Und die Unternehmen brauchen hier, glaube ich, noch mehr Rat, um ähnliche Katastrophen, wie wir sie gesehen haben, zu verhindern.
Ein spannender Punkt und ein nahezu perfektes Schlusswort. Dann, lieber Peter, bedanke ich mich sehr herzlich bei dir für diese Diskussion und Debatte mit sehr vielseitigen Punkten. Ich habe für mich auf jeden Fall als Schlagwort mitgenommen, die mentale Zeitenwende, und das hat sich wieder bei allen verschiedenen Bereichen gezeigt. Das heißt, herzlichen Dank für diese Diskussion und dann hoffe ich, wir können das nochmal zeitnah vor den Wahlen fortsetzen. Danke dir.
Danke ebenfalls und viele Grüße ins frühlingshafte München.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, auch dass sie 2024 wieder mit uns am Start sind und freue mich schon auf die nächste Folge, die dann im Februar wieder erscheinen wird.